Ja, heute haben wir ein Thema, das geht so ein Stück weit in die Richtung, was wir eben gehört haben. Nämlich, wie diene ich dem Herrn? Wie diene ich dem Herrn? Und eine Bibelstelle möchte ich uns da vorlesen aus Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 23. Da schreibt Paulus, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Jemand hat mal gesagt, man kann leicht für den Herrn arbeiten, aber nicht mit ihm. Merkt ihr diesen Satz? Man kann leicht für den Herrn arbeiten, aber nicht mit ihm. Wie viel frommen Aktivismus gibt es in den Gemeinden Jesu? Leute sind unterwegs, sie machen vieles Gutes. Vielleicht auch bei uns. Wir sind unterwegs, wir machen Besuchsdienst, wir laden Leute ein, wir verschicken WhatsApp-Nachrichten und was auch immer. Tolle Aktion. Aber ist Christus mit dabei? Wenn wir in die Offenbarung schauen, in den Sendschreiben, dann lesen wir in einem Sendschreiben, da sagt Jesus in Offenbarung Kapitel 2, 2 zu der Gemeinde in Ephesus, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, und dass du Böse nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen, das nicht sind, hast sie als Lügner erkannt, und du hast Ausharren und hast vieles ertragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Die perfekte Gemeinde, oder? Wenn wir das sagen, die Knallergemeinde. Im Wort treu, die Ehelehre entlarvt, das ist doch unser Ding, oder? Immer alles richtig in der gesunden Lehre zu machen. Tolle Gemeinde. Klare Lehre, gesunde Lehre. Halleluja. Jesus findet das gut. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Kannst du dich noch erinnern an dem Tag, als du Jesus kennengelernt hast? Kannst du dich an den Tag erinnern, als du deine Knie vor ihm gebeugt hast, ihn in dein Leben eingeladen hast, als du gemerkt hast, meine Schuld ist vergeben, ich bin jetzt versöhnt mit Gott. Er hat mich rausgerissen aus der Macht der Finsternis und versetzt in sein Reich, in sein Licht. Kannst du dich noch erinnern an deine erste Bibellesung nach der Bekehrung? Kannst du dich noch erinnern, wo du das erste Mal angefangen hast zu beten, richtig zu beten, nicht zu plappern, sondern zu beten? Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal in die Gemeinde gekommen bist? Kannst du dich noch erinnern an diese Zeit, als du die ganze Welt bekehren wolltest, als dein Herz voller Liebe war? Ich habe meine Auslegung gehört über diese Stelle, die erste Liebe zu verlassen, was das bedeutet. Und hört mal, ich finde das eine super Auslegung. Einst war es ihnen ein unbegreiflich großes Wunderwerk, dass Gott gerade sie begnadigt, befreit und angenommen und im Dienst gestellt hat. Nun ist es Gewohnheit. Liebe und Dank haben sich abgekühlt. Natürlich sind wir noch dabei, wir sind ja keine Atheisten. Natürlich sind wir heute auch hier im Gottesdienst, na klar. Vielleicht lesen wir auch morgen die Losung oder vielleicht sogar machen wir eine Bibelarbeit von, keine Ahnung, von welchen Studien. Vielleicht sind wir am Montag auch ganz fromm dabei in der Baumstunde. Aber geht es wirklich um Jesus? Wisst ihr, wenn ich dem Herrn diene, habe ich drei Punkte heute, die mir ganz wichtig sind. Wenn du Christ bist, dann bist du berufen zum Dienst. Es gibt kein Christsein abgeschlossen für sich selbst und so, dann lebt man sein Leben weiter. Das gibt es nicht. Wenn du wirklich Christ bist, dann muss Christus da sein in dein Leben. Und wenn Christus in dein Leben ist und dein Leben bestimmt, dann wirst du das tun wollen, was Christus will. Was will Christus denn? Der hat nur eine Mission. Nur eine Mission. Dass verlorene Menschen gerettet werden und dass gerettete Menschen zur Ehre seines Vaters leben. Das ist alles. Kurz gefasst Christentum. Diese zwei Sätze. Was ist Christsein? Es geht darum, dass wir Menschen mit Gottes Hilfe helfen, den Weg der Rettung zu finden. Und wenn sie ihn gefunden haben, dass wir ihnen verhelfen in der Jüngerschaftsschulung, dass sie lebendige, echte, authentische Christen werden und andere Menschen wiederum helfen, den Weg zu finden. Und so geht das weiter. Das Christsein. Alles andere ist Show. Alles andere ist keine Ahnung was. Kann nett sein. Aber wenn es uns nicht mehr darum geht, dass ich für den Dienst im Herrn stehe, es geht darum, dass dein und mein Leben Gott Ehre bringt. Eines Tages stehen wir vor dem Herrn. Und da kannst du dich nicht rausreden. Du kannst nicht sagen, Herr Jesus, ich habe dich erfahren und ich kenne dich. Du hast auf Golgatha dein herrliches Blut für mich gegeben. Ich war Sonntag für Sonntag da. Ich habe auch gedient. Die Frage ist, um wen ging es? Warum bist du heute im Gottesdienst? Um dabei zu sein? Um zu sagen, ich bin Christ, hallo, hör zu. Redest du denn für einen Unfug? Aber was ist das Motiv? Warum bist du hier? Um mich zu hören? Dann kannst du nach Hause gehen. Warum bist du hier? Geht es dir wirklich darum, dass du sagst, Herr, ich habe eine Sehnsucht, dass du mein Leben veränderst und ich gehe in den Gottesdienst, weil du mir dienst. Du dienst mir. Heute. Ich möchte, dass du mein Leben veränderst. Ich möchte, dass du Dinge in mein Leben aufdeckst, die ich verheimliche. Ich möchte, dass du die Sünde in mein Leben strafst, heute im Gottesdienst. Ich möchte, dass dein Licht die dunklen Stellen meiner Geheimnisse offenbart. Ich möchte Buße tun heute. Aber nicht nur das, Herr. Ich möchte neue Wegweisungen von dir erhalten. Ich möchte dich neu erkennen. Ich möchte dein Wesen besser verstehen. Ich möchte heute eine neue Erfahrung machen. Ich möchte heute dir näher sein als letzten Sonntag. Wenn du Christ bist, dann hoffe ich, dass du im Dienst stehst. Das ist ja das Problem in den Gemeinden, dass es viele Zuschauer gibt und Fans, aber keine Mitarbeiter. Manchmal liegt es auch an der Gemeindeleitung. Gibt's ja auch Gemeindeleiter, die den Raum nicht frei machen. So One-Man-Show. Aber als Christ bist du berufen in den Dienst. Auch du. Das Problem ist nur, dass wir oft nicht wissen, ja, welchen Dienst denn, ne? Meinen wir zumindest. Wenn du in einen Dienst stehst, ich weiß nicht, was du tust in der Gemeinde. Vielleicht backst du Kuchen. Vielleicht bist du im Dienstplan. Wir haben vorhin das Gemeindehaus gesehen. Ich weiß nicht, wo du aktiv bist. Aber irgendwo hoffe ich, dass du aktiv bist. Wenn nicht, dann sage nicht, dass die Gemeinde dir am Herzen liegt. Weil die Gemeinde ist ein lebendiges Organ. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, dass wir ein Körper sind. Und stell dir mal vor, deine Ohren würden morgen früh sagen, du weißt was, Alter, geh du mal zur Arbeit oder auf Geschäft, ich bleib im Bett. Und die Ohren bleiben zu Hause. Wird ein toller Tag morgen, oder? Wenn du nichts mehr hörst plötzlich. Und stell dir vor, die Nase sagt, kein Problem, du kannst heute alleine gehen. Riechst nichts mehr. Kriegst keine Luft mehr. Oh. Ich bin Gitarrist. Manchmal schneide ich mich so hier rein. Ich habe das schon ein paar Mal entzündet gehabt. Und dieser kleine Einschnitt an dieser kleinen Stelle sorgt dafür, dass ich nicht Gitarre spielen kann. Leute, es kommt darauf an, dass uns klar wird, wir gehören zusammen. Und wenn ich meinen Dienst in der Gemeinde nicht tue, dann muss ein anderer ihn übernehmen und ist überlastet und krepiert irgendwann an Burnout. Und du bist verantwortlich, der du dich Christ nennst. Weißt du, du kommst an Jesus nicht vorbei. Der wird eines Tages dich fragen, was hast du mit deinem Leben hier gemacht? Du bist Sonntag für Sonntag in die Gemeinde gekommen, hast ein frommes Gesicht gemacht, sahst heiliger aus als Mose. Toll! Aber hast du deinen Brüdern und Schwestern geholfen? Hast du mir gedient? Hast du die Gaben, die ich dir gegeben habe, eingesetzt für mich? Hat mich Gott in den Dienst berufen? Ich glaube, das ist wichtig, das muss ich verstehen. Mose hat den Auftrag gehabt, die Stiftshütte zu bauen. 2. Mose 39, 43, da steht, und Mose sah sich das ganze Werk an und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr geboten hatte, so hatten sie es ausgeführt, das segnete Mose sie. Wie hatten sie das ausgeführt, wie Mose es wollte? Versteht er? Wie der Herr es wollte. Mose hat schon damals verstanden, was Gemeindebau bedeutet. Nämlich nicht Menschenkult auf Mose, sondern das tun, was der Herr will. Es kommt nicht darauf an, was Carlo und ich euch erzählen. Es kommt darauf an, was die Bibel uns erzählt. Und das ist wichtig. Du bist berufen im Dienst. Hat mich Gott in diesen Dienst berufen? Was machst du? Kinderarbeit, Frauenarbeit, Putzdienst, im Chor? Was machst du für den Herrn? Wenn Gott dich dort rein berufen hat, dann hör mal. Manche sagen, ja, ich bin nicht so toll da drin, andere sind besser, das kommt nicht darauf an. Diesen Satz, den musst du eingravieren jetzt in dein Herzen, den ich dir vorlese. Hör genau zu. Ich glaube, der Herr nimmt gern die unwahrscheinlichsten Menschen und macht mit ihnen die unwahrscheinlichsten Dinge. Merkt ihr diesen Satz? Ich glaube, der Herr nimmt gern die unwahrscheinlichsten Menschen und macht mit ihnen die unwahrscheinlichsten Dinge. Mose war ein Stotterer. Konnte nicht richtig reden. Oh Gott, ich kann nicht sprechen. Und Gott sagt, und trotzdem habe ich dich erwählt. Aber Mose war auch eine Pfeife, oder? Das war doch kein Mann Gottes, oder? Mose war doch nichts, oder? War das ein Mann Gottes, Mose? Hat er was drauf gehabt mit Gott? Nö, ne? War so ein Mitläufer. Einer der größten Männer Gottes, die es je gab. Ein Stotterer. Wisst ihr, das Problem, merkt euch diesen Satz, das Problem bei uns Christen ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Wenn wir nämlich meinen, wir sind die großen Macher, dann kann Gott uns nicht gebrauchen. Wisst du, wenn du Angst hast, etwas falsch zu machen, wenn du weißt, ich bin nicht so gut, ich brauche so die Hilfe, dann wirst du abhängig vom Herrn. Gott kann in seinem Reich Leute besonders gebrauchen, die abhängig von ihm sind. Und die meinen, der Chor hat nur auf sie gewartet oder die Kanzel hat nur auf solche gewaltigen Prediger gewartet. Bleib zu Hause. Gott kann dich überhaupt nicht gebrauchen. Das Einzige, was Gott bis zum Abwinken hasst, ist Stolz. Das ist etwas, was Gott elendig findet. Weil er weiß, dass uns das kaputt macht. Dieser Stolz war der Ursprung der Sünde, dass Satan und die Dämonen sich gegen Gott aufgelehnt haben. Stolz. Ich will mich über ihn stellen. Wozu das geführt hat, das haben wir gemerkt. Die nächste Frage. Wenn ich in dem Dienst berufen bin, ich weiß nicht, wo du dienst, ist die zweite wichtige Frage. Tue ich den Dienst von ganzem Herzen? Hast du überhaupt noch Feuer für deinen Dienst? Ich kann mich meinem Bruder Carlo nur anschließen. Ja, dann müssen wir den wieder abholen. Den muss ich auch wieder zum Gottesdienst abholen. Diese Nervensäge, kann man mit dem Bus fahren oder mit Taxi. Dieser Assi. Leute, wenn wir so denken, sind wir ganz weit weg von Jesus. Ganz, ganz, ganz weit weg. Tue ich den Dienst nur von Herzen? Ach, jetzt muss ich mich schon wieder vorbereiten, predigen. Mann, soll das doch ein anderer machen. Wisst ihr, was wir wieder lernen müssen? Wir müssen auf unsere Knie. Wir müssen sagen, Herr Jesus, dass du mit mir unmöglichen Sünder was tun willst, das ist unmöglich und unglaublich. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass ich die Tassen abwaschen darf oder dass ich sauber machen darf, die Gemeinde. Herr Jesus, wer bin ich, dass ich die Gemeinde sauber machen darf? Es ist dein Haus. Herr Jesus, ich darf Kuchen backen für meine Geschwister. Im Endeffekt tue ich es für dich. Liebe Frauen, habt ihr das noch in eurem Herzen? Wisst ihr, wenn euch das wirklich bewusst wäre, dass ihr den Kuchen im Endeffekt für Jesus backt, dann geht ihr nicht einkaufen und sagt, ach, was soll ich das gute Mehl nehmen? Die sollen doch fressen, was da los ist. 10 Cent langt auf, was soll ich denn da das Gute holen? Weg damit. Eigentlich gehört doch noch Vanille rein, aber ach, die sollen das essen, was da ist. Würdest du das tun, wenn Jesus leibhaftig am Sonntag sich da hinsetzt und sagt, ich möchte deinen Apfelkuchen essen? Wäre das nicht so, dass wir sagen, ich hole den besten Apfel? Ist mir egal, dann esse ich mal weniger beim Armbrot, aber für den Herrn Jesus nur das Beste. Ich kaufe die besten Äpfel, ich kaufe das beste Mehl und ich versuche die besten Rezepte rauszuholen, die es geht. Herr Jesus, am Sonntag, wenn meine Brüder und Schwestern diesen Kuchen essen, dann isst du ihn. Matthäus 25, als ihr die Leute besuchten ging, die haben Gefängnisbesuchsdienst gemacht, ein toller Dienst. Und am Ende sagt Jesus, was ihr dort gemacht habt, habt ihr mir getan. Was meint ihr, was das unsere Gemeinde wieder für eine Liebe hineinkommen würde? Dass wir uns wieder überschlagen. Da muss jemand abgeholt werden. Ich hol ihn ab. Nein, ich hol ihn ab. Lass ihn mich abholen, bitte. Tue ich den Dienst noch vom Herzen? Diene ich wirklich Jesus? Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Bin ich vielleicht gefrustet durch mein persönliches Leben und lasse ich das gegenüber meinen Mitmenschen aus? Das passiert so leicht. Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, und ich weiß, von was ich spreche, dann kann man ganz schnell bitter werden. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kriegt man so einen Elefantenhals. Und dann betet man nicht mehr, sondern dann sagt man, Herr Jesus, die können sonst, so sollen sie doch laufen, wo sie wollen. Geschwister, wenn wir so denken, ist das ein Zeichen, dass unsere Beziehung zum Herrn Jesus nicht mehr richtig ist. Vielleicht bist du auch gefrustet. Vielleicht sagst du, ja, früher war das alles anders. Der Chor war auch mal besser, der Gitarrist, das ist auch, der kann auch nichts mehr. Und die Technik war ganz früher auch mal besser. Und früher hatten wir viel schönere Stühle. Und naja, und Osterfeier und Karfreitag kannst du auch in die Tonne treten, bringt auch nichts mehr. Nächstes Mal gehe ich woanders hin. Und du merkst gar nicht, dass du vergessen hast, dass dein Herz so kalt ist wie der Nordpol. Lass uns ehrlich miteinander reden, aber lass nicht deine Unzufriedenheit, die du in dein Leben, in deinem Herzen trägst, weil du in deiner Familie Probleme hast, in deiner Ehe oder mit dir selbst, und lass das bitte nicht an deinen Brüdern und Schwestern aus. Das passiert ganz, ganz, ganz oft. Wir haben so einen Hals, weil wir zu Hause alles durcheinander geht, Geschäftsleben geht alles kaputt und dann kommt uns noch der Pastor entgegen, der kriegt sie jetzt und dann kriegt er alles ab. Männerstunde war auch beschissen, kannst alle vergessen, da gehe ich gar nicht mehr hin. Und im Endeffekt geht es um den Frust meines eigenen Lebens. Und dann die wichtige Frage, was ist überhaupt meine Motivation im Dienst? Warum backst du Kuchen? Warum? Warum machst du Kinderarbeit? Warum machst du Frauenarbeit? Warum dienst du dem Herrn? Warum gibst du Traktate weiter? Warum predige ich? Warum mache ich das? Was ist meine Motivation? Hast du überhaupt eine Motivation? Hast du überhaupt eine Motivation? Und was ist deine Motivation? Um was geht es? Das Zweite. Habe ich in meinem Dienst eine Vision? Also ich meine jetzt nicht Vision, dass wir jetzt plötzlich Engel sehen oder so, ne? Na, der lacht schon wieder. So, also das meine ich damit nicht. Ich meine, als Vision habe ich einen Blick für die Zukunft. Sehe ich etwas, wo ich in 3, 4, 5 Jahren hin will? Jeder Mensch, der erfolgreich ist in der Welt, der hat eine Vision. Jeder Mensch, der etwas erreicht in sein Leben, ob ein Sportler oder wer auch immer, hat eine Vision. Man arbeitet für dieses Ziel hin. Ich finde das immer genial. Leute, Sportler, die sich vorbereiten für die Olympischen Spiele, die sind auf diesem Tag, die haben 4, 8 Jahre manchmal dahin trainiert. Und auf diesen Tag rufen sie 100% Leistung ab. Das ist für mich das Größte mit, was es gibt. Aber die haben eine Vision. Und diese Vision treibt sie an. Diese Vision lässt die Sportler laufen, wo andere schwimmen gehen. Diese Vision, die lässt jemand, der eine Firma hat, arbeiten, wo andere Urlaub machen, wo sie sagen, ich habe diese Vision, ich möchte in 5 Jahren dahin. Und wisst ihr, warum wir in Gemeinde so kriechen wie Schnecken? Wir haben keine Vision mehr. Wir treffen uns, wir sind ja Christen. Und als Christ hat man eben halt einen Gottesdienst und das war schon immer so und so lassen wir es auch. Basta. Dann bleib zu Hause und bau eine Currywurstbude auf, aber lass die Gemeindearbeit. Jesus hat eine Vision. Was ist denn die Vision? Was ist die Vision des Herrn Jesus? Was ist die Vision? Das müssen wir wissen. Der Himmel, das ist eine Vision sicherlich auch. Aber hier auf Erden, also wir sind ja noch auf Erden. Was ist die Vision? Was will der Herr hier? Ja, aber und was ist das konkret? Wir verherrlichen und konkret? Amen, das ist es. Wir müssen Menschen zum Herrn Jesus bringen und die Menschen, die sich bekehrt haben, helfen, dass sie gesegnete Christen werden, die mit ihrer Gabe den Herrn dienen und dann wieder andere Menschen anbrennen für den Herrn Jesus. Und was tun wir? Wir machen uns gemütlich. Ja, da hinten sind zwar noch ganz viele Ungläubige, aber da weiß ich nicht, ich komme aus Syrien oder wer weiß, da gehen wir hin, die kriegen wir noch ein paar aus Maul noch oder bevor es da Theater gibt. Das soll mal ein anderer Bruder machen. In der Nachbarschaft, ja, da sind ein paar, aber die sind komisch. Die habe ich auch schon 2 Mal eingeladen und die sind komisch. Nö. Stell dir mal vor, der Herr Jesus würde das mit dir gemacht haben. Wie oft hat er dich vor deiner Bekehrung angesprochen? Wie oft? Geschwister, diese Vision ist für uns wichtig. Wir sind hier, ein Bruder hat gesagt, die Gemeinde Jesu hat nur einen Grund auf Erden zu sein, um die Sache Jesu groß rauszubringen. Das ist der einzige Grund. Nicht dich groß rauszubringen, nicht die Gemeinde Licht und Leben groß rauszubringen, sondern die Sache Jesu. Was ist meine Vision? Jemand hat gesagt, wer seinen Auftrag aus den Augen verliert, begibt sich auf den sichersten und schnellsten Weg in den Untergang. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dann streiten wir uns nur noch um Nebensächlichkeiten. Dann geht es darum, dass wir mehr sparen in der Gemeinde, ob wir nun die Freizeit in Helgoland oder in Italien verbringen. Dann streiten wir uns über solche Sachen und Menschen um uns herum gehen jeden Tag verloren. Und der Herr guckt auf uns und sagt, Vater, die haben überhaupt nichts kapiert. Ich bin da, elendig für die verreckt, das haben die überhaupt nicht verstanden. Die drehen sich, merkst du das, Vater? Die drehen sich nur um sich. Das geht nur noch um Eitelkeiten. Der ist auf den eingeschnappt, der spricht mit denen nicht. Die haben überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Kann es sein, dass wir diese Vision nicht mehr haben? Ich glaube, das ist der Grund, warum man als Christ lau wird. Man hat das Entscheidende aus den Augen verloren. Man hat das Entscheidende aus den Augen verloren. Dann ist es wichtig, zum Beispiel Nehemia. Wenn wir Nehemia 2, Vers 20 lesen. Kennt ihr Nehemia? Dieser Mann, der die Mauer wieder aufgebaut hat, nachdem Israel in die babylonische Gefangenschaft ging. Der Mann hat ja Unglaubliches geleistet mit seinem Team. Und er schreibt in Nehemia 2, Vers 20, nachdem dort der Sanballat und die anderen sich da lächerlich über ihn machen, da schreibt er, da gab ich ihnen zur Antwort und sagte, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Diener, wollen uns aufmachen und bauen. Der hat sich nicht entmutigen lassen. Die haben gesagt, auf die Mauer, da springt ein kleiner Fuchs rauf, dann geht alles wieder kaputt. Und Nehemia sagt, nein, mit Gott werden wir diese Mauer fertig bauen. Und dann steht in Nehemia 3, 38, wir aber bauten die Mauer weiter, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. In 52 Tagen baut er das da auf. Unglaublich. Eine unmenschliche Leistung. Aber warum wurde das möglich? Weil das ganze Herz dabei war. Wisst ihr, warum bei uns vieles nicht klappt? Weil wir es mit einem halben Herzen tun. Und das bringt nichts. Das ganze Herz muss dem Herrn gehören. Das Brandopfer wurde ganz verbrannt. Noch nicht mal ein Haar blieb übrig. Und Gott will, dass wir ganz sein sind. Ihm genügt es nicht, 99,9% von Christian oder Galo oder von Horst zu haben. Damit gibt der Herr sich nicht zufrieden. Er möchte 100% haben. Er möchte alles haben. Sieh mal, und das ist wichtig, wenn ich in diesem Dienst stehe, du bist zum Beispiel in irgendeinem Dienst, ich weiß nicht, wo dein Dienst ist, aber bilde ich mich weiter. Wenn du Kinderarbeit machst, wenn du Jugendarbeit machst, wenn du Organisation machst, bilde ich mich weiter. Versuche ich besser zu werden in dem, was ich tue. Hole ich mir gute Bücher, investiere ich Zeit, besuche ich Seminare. Wisst ihr, mich musste früher keiner anleiten. Mein Herz brennt für Lehrfragen und ich habe die Buchhandlung leer gekauft. Das gab da keine Bücher mehr. Alles, was gut war, habe ich gekauft. Ich habe zu meinen Glanzzeiten, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Bücher gehabt. Ich habe alles leer gekauft. Mein ganzer Lohn ist nur für Bücher raufgegangen. Ich glaube, die Buchhaltung habe ich selbst mitfinanziert. Ich habe alles leer gekauft. Jeder alte Bruder und Schwester, der gestorben ist und wertvolle Bücher hatten, die wussten, in ganz Hamburg hatte ich überall bei Geschwistern, die wussten, Christian, Bruder, hier sind 4 Kartons und ich habe die abgeholt. Mama weiß das. Der ganze Keller war voll. Ich wusste nachher gar nicht mehr wohin. Ich habe über 2.000 Bücher wahrscheinlich verschenkt. Aber das war mir wichtig. Ich wollte alles aufsaugen. Ich nicht damit genügen. Ich habe jetzt mal eine tolle Bibel von John MacArthur und jetzt bin ich der große Zampano. Nein, ich möchte weiterkommen. Ich habe von nichts mehr Angst, als dass Christian Rosenberg eines Tages sagt, ach, die Offenbarung 7, da habe ich schon alles durchgearbeitet. Wenn das passiert, dann weiß ich, dann ist mein Ende nah. Ich möchte, solange ich auf dieser Erde bin, jeden Tag mich weiterentwickeln in Jesus. Und wenn in meiner Bibel steht, ich weiß nicht, was in deiner Bibel steht, aber in meiner Bibel steht, dass in Christus alle Schätze der Weisheit Gottes offenbart sind. Alle Schätze der Weisheit Gottes sind in ihm. Und dann willst du mir erzählen, dass dein kleines, mickriges Bibelstudium, die du 20, 30 Jahre machst, schon denkst du schon, wer du bist? Du bist nichts. Da lacht der Herr drüber. Über das Wissen von Leute wie Libby und MacArthur, die wir bewundern, zu Recht, gesegnete Männer, da lacht Gott drüber. Das sagt Gott, die haben noch nicht mal mein Vorwort verstanden. Versteht ihr? Gott hat ganz andere Dimensionen. Aber haben wir noch dieses Verlangen? Schlage ich meine Bibel noch auf? Und erwarte ich noch etwas? Auch in meinem Dienst. Und wenn ich im Dienst bin, sorge ich dafür, dass meine Leidenschaft auch andere bekommen. Ein guter Kindermitarbeiter hat einen Blick für Kindermitarbeiter. Ein guter Lehrer hat einen Blick für Leute, die Lehrgabe haben. Ein guter Sänger hat ein Gehör für gute Sänger. Jemand, der gut backen kann, beschäftigt sich auch mit Frauen, die guten backen können. Die tauschen sich aus. Merkt ihr das? Alles, für was du Leidenschaft hast, diese Leidenschaft erkennst du sofort in anderen. Wenn du dich interessierst für irgendeine Sache, dann bist du sofort gebannt. Ich finde das immer genial. Ich weiß zum Beispiel, da hinten sitzt mein Freund Caruso. Und ich weiß zum Beispiel, der weiß 10-mal mehr über Angeln wie ich. Der kennt die ganzen möglichen Systeme, die es gibt. Karpfenangeln zum Beispiel. Ich angle noch so wie früher, so wie die Alten vor 400 Jahren geangelt haben. Und er kann das aber alles. Und ich merke, wenn er mir das erklärt, ich verstehe nur Bahnhof, aber ich merke, dass es gibt, ich könnte ihn in dem Moment, wenn er mir was über Angeln erzählt, könnte ich ihn ungewollt anstechen, er wird es nicht mitbekommen. Wisst ihr warum? Weil die Leidenschaft alles ausblendet. Zeit, Geld, alles weg. Wir können noch so geizig sein, aber wenn wir in irgendetwas investieren, wo unsere Leidenschaft ist, wenn du Geld in der Tasche hast und du hast die Möglichkeit, dir ein super Instrument zu kaufen, in dem Moment ist dir alles egal, ob die Rechnung nächste Woche bezahlt, ist mir doch egal, ich habe diese Gitarre. Und wenn ich 3 Wochen Schwarzbrot, ist mir doch egal. Oder? Merkt ihr das? Alles, für was du Leidenschaft hast, da verlierst du dich in Zeit und Raum, oder? Wenn ich so manchmal die Sportler sehe, ne, mein Sohn auch so, wenn diese Boxkämpfe oder so, wenn die manchmal so dabei sind, oder den Trainer, den wir da haben, ich glaube, den André, den könnte ich anschießen, der wird das nicht mitkriegen. Der ist total weg. Aber nicht irgendwie so, wir müssen boxen. Der ist Feuer und Flamme, der brennt da. Das ganze Seil könnte der abbrennen. Leidenschaft. Sorge ich für Mentoring? Und das wollen wir auch tun. Sorge ich für Nachwuchs in meinem Dienst? Und was für einen Lohn erwarte ich? Erwartest du was von Gott? Wisst ihr, ich weiß, dass ich könnte in meinem Leben auch andere Dinge machen. außer in der Gemeinde zu leiten. Ich könnte mich beruflich weiterentwickeln. Ich könnte vielleicht auch noch nebenberuflich was machen, wo ich mehr Geld verdienen könnte. Aber diesen Lohn will ich nicht. Ich brauche Geld. Und wenn ich mehr verdiene, freue ich mich auch. Aber das ist nicht mein Ziel des Lebens. Ich möchte ganz viel Lohn für Jesus einbringen. Ich möchte, wenn ich vor ihm stehe, dass ich keine Stunde meines Lebens bereuen muss. Ich möchte ein Leben führen, dass ich sage, Herr, ich will alles das, was du in mir gelegt hast, ausleben. Ich möchte nicht vor dir stehen, dass ich nur 10% ausgelebt habe, was du von mir wolltest. Herr, ich möchte alles. Und das Letzte, Paulus sagt etwas am Ende seines Lebens. Das ist der letzte Brief, den er geschrieben hat. Da sagt Paulus in 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, in Vers 17, in Vers 8, Entschuldigung, und Vers 7, da steht, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit den Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Verfügung geben wird an jenem Tag. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Paulus, wenn man sein Leben sieht, warum war er in seinem Dienst so leidenschaftlich? Wer von euch liebt Paulus? Darf ich das mal sehen? Nicht alle, dann habt ihr ihn noch nicht verstanden. Paulus ist für mich einer der größten mit Abstand, den es je gab. Wenn ich Paulus lese, je älter ich werde, das habe ich selten in meinem Leben, bin ich so nah am Wasser, aber je älter ich werde und ich lese Paulus, ich muss weinen. Weil mich diese Liebe fasziniert, aus seinem Munde zu hören, wenn mein Volk Israel doch den Herrn als Messias erkennen würde. Und Paulus sagt, Jesus ist mein Leben. Jesus war für ihn alles. Und wisst ihr, was dieser Mann betet? Betet er in Römer 9. Ich würde freiwillig in die Hölle gehen, dass mein Volk errettet wird. Also wisst ihr, so eine Aussage, wenn die uns nicht erschüttern, dass wir plötzlich merken, dass wir überhaupt keine Liebe haben für den Verlorenen. Was für ein Mann. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Und das möchte ich dir, lieber Bruder, Schwester, mitgeben. Jetzt zum Schluss helfen, dass du wieder richtig dem Herrn dienst. Bete für deinen Dienst. Du musst wieder neu beten. Wenn du eine Frauenarbeit machst, schreib dir die Namen der Frauen auf. Machst du eine Männerarbeit, schreib sie dir auf. Machst du Kinderarbeit, schreib dir die Leute auf. Machst du Hausbesuche, schreib dir die Namen auf. Geh auf deine Knie und leg sie jeden Tag vor dem Herrn. Wenn du spazieren gehst, wenn du Auto fährst, bete für deine Leute. Du sagst, Herr Jesus, das ist mein Team, die brauchen dich. Das sind meine verantwortlichen Brüder. Und dafür möchte ich beten. Nicht nur einmal in der Woche, sondern täglich. Bete ich für meinen Dienst. Jemand hat mal gesagt, wem der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Wem der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Wisst ihr, wir können nur dann unter dem Segen im Dienst stehen, wenn wir in der Stille des Herrn liegen, wenn wir auf unseren Knien liegen und wir sagen, Herr Jesus, ich erwarte alles von dir. Alles. Wisst ihr, warum wir oft so nicht so ausgeglichen sind? Weil wir den ganzen Frust unseres Lebens in uns reinfressen, ihn betäuben durch Alkohol oder durch was auch immer oder durch Fernsehen gucken oder was wir machen. Aber wir bringen unsere Not nicht auf den Altar Gottes und sagen, Herr Jesus, mein Leben ist so, wie es jetzt ist. Wenn du verzweifelt bist, wenn du Angst hast, auch man darf auch Angst haben als Christ, wenn so eine Operation liegt. Aber was machen wir dann? Genau. Wir gehen damit zu dem Herrn und sagen, Herr, ich leg dir mein kleines, zerbrechliches Herz hin. Ich habe so eine Totenangst. Keine Ahnung, warum es ist so. Ich bin einfach ein Feigling. Aber Herr Jesus, du hast versprochen, dass du für die Feiglinge da bist. Und ich bin einer. Und du hast versprochen, dass du für die Schwachen da bist. Und ich bin schwach. Und du hast versprochen, dass du den Kleingläubigen hilfst. Und ich bin kleingläubig. Herr Jesus, ich brauche deine Hilfe. Wer so betet, der wird Jesus immer erleben. Das Zweite, was du vielleicht wieder neu brauchst, um wieder für deinen Dienst zu brennen, ist ein Mentor. Ich habe euch das immer gesagt. Holt euch einen Menschen, der weiter ist als ihr. Wenn ich manchmal so das Gefühl habe, so, das passiert auch mir, dass man so ach, läuft doch alles ganz gut, ne? Bis ich dann mit einem bestimmten Bruder am Telefon mal über eine Bibelstelle spreche und merke, oh Herr Jesus, ich muss noch viel lernen. Ich mache das bewusst. Diese Brüder helfen mir zu zeigen, Junge, du hast noch gar nichts verstanden. Und das ist gut, dass wir nicht geistlich denken, wir brauchen das nicht. Was auch wichtig ist, vielleicht bist du auch müde geworden in deinem Dienst, weil du nicht delegiert hast. Bau in deinem Team Menschen ein, die dich unterstützen. Gib ab. Das Problem ist im Dienst oft, dass wir alles selbst machen wollen. Das musst du nicht. Ich bin so dankbar, dass wir das lernen dürfen, abzugeben. Und die nächste Frage, die du dir stellen kannst in deinem Dienst, bist du teamfähig? Kannst du dich freuen über den, der dir hilft? Wisst ihr, was das Problem ist? Dass wir immer wollen, dass alle so ticken wie ich. Du kommst in eine Gruppe, ihr habt eine Besprechung und dann verlangst du, dass alle so denken wie du. Und wenn dann jemand anders denkt, dann bist du böse auf den und möchtest ihn rausschmeißen. Und das ist unweise. Merk dir das. Du brauchst Leute, die anders denken als du und einen anderen Blick haben, weil die dir helfen, nochmal besser hinzuschauen. Und ich weiß, uns als Männer fällt das schwer. Es fällt uns als Männer schwer, weil es gibt einen gesunden Stolz, den sollten wir als Männer haben. Und es gibt einen ungesunden Stolz. Und ich kann zum Schluss nur noch sagen, Jüngerschaft ist kein Selbstzweck. Es geht nicht um uns. Es geht um den Herrn Jesus. Und deswegen ist es wichtig, diese letzte Frage, lebe ich in meiner Berufung? Und diese Frage stell dir heute Abend. Lebst du in deiner Berufung? Weißt du, was deine Berufung ist? Für was bist du hier? Du bist nicht nur hier, um morgens, mittags und abends zu essen, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Du bist auch nicht nur hier, um sonntags für Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, sondern du ganz persönlich, du hast etwas von Gott bekommen, was nur du bekommen hast. Keiner von den 7 Milliarden Menschen hat das, sondern nur du. Und Gott möchte das mit dir umsetzen. Und das letzte, der letzte Satz, der ist ganz wichtig, damit möchte ich schließen. Es ist Gott wichtiger, wie ich meinen Dienst tue, als was ich tue. Ich wiederhole das. Es ist Gott wichtiger, wie ich meinen Dienst tue, als was ich tue. Manche denken, ja, weißt du, bei dem Herrn, da kriegt man doch nur einen richtigen Bonus, wenn man mindestens ein Ältester ist und immer hier predigt. Und jetzt sage ich euch etwas. Und das meine ich todernst. Wir werden, ich weiß nicht, ob wir es miterleben, aber vor dem Richterstuhl Christi, da wird es manche Überraschung geben. Da werden manche, wo wir dachten, wow, der wird doch richtig da. Und Gott sagt, das war ein geistlicher Angeber, der kriegt gar nichts, der wird alles verbrennen. Dieser letzte Satz, es ist für Gott nicht entscheidend, was ich tue. Du kannst predigen, und jeden Tag bekehren sich hunderte von Menschen und am Ende deines Lebens hast du 1 Million Menschen zum Herrn Jesus geführt, aber dein Motiv war, dass du rauskommst und der große Star-Evangelist bist. Und du kommst von dem Richterstuhl und alles verbrannt. Und dann kommt ein kleiner Bruder, der hat jeden Sonntag die Stühle treu aufgestellt. Ich muss euch diese Geschichte mal erzählen. Da waren Brüder da und Schwestern und die haben sich unterhalten in der Gemeinde und so. Und dann sagt ein Bruder zu dem anderen, du sag mal, mir ist aufgefallen, warum brauchst du so lange, um die Stühle aufzustellen? Und wisst ihr, was er gemacht hat? Der sagte, weißt du, ich bin nicht so ein guter Prediger wie du und ich kann vieles nicht so gut. Und ich habe gemerkt, das Einzige, wo Gott mich gebrauchen, ist das Stühle aufstellen. Und dann hat Gott mir aber noch etwas gezeigt, dass ich für den Menschen, der sich auf diesen Stuhl setzt, am Sonntag beten darf. Der hat fast 2 Stunden gebraucht, um die Stühle aufzustellen. Und er hat vor jedem Stuhl gesagt, Herr, vielleicht sitzt heute an diesem Stuhl jemand, der dich noch nicht kennt. Ich rufe zu dir. Lass ihn dich finden. Und ich sage euch das, dieser Bruder oder diese Schwester, wenn die vor dem Richterstuhl Christi kommt, die kriegt eine Belohnung, dass sie einen Schock kriegt. Und deswegen, das möchte ich euch zum Schluss mitgeben. Lasst euch nicht vom Satan verführen, dass ihr immer denkt, so die öffentlichen Arbeiten. Es gibt hier Geschwister, Die sind vielleicht nicht jetzt immer da in anderen Dingen, aber die machen einen wertvollen Dienst vielleicht, den wir gar nicht sehen. Darf ich euch zum Schluss noch etwas sagen? Mein Herz ist da voll heute. Ich muss euch das sagen. Gagosoni kennt ja noch alle, ne? Wer den nicht gekannt hat, der hat die Welt verpennt, sage ich mal. Den Mann musste man kennen. Ein Original. Von dem Mann habe ich sehr viel gelernt. Der hat mich früher oft mitgenommen, wo ich jung war. Und er war, man sagt immer, so Gagosoni und die waren die, die ersten in Ostfriesland waren. Das stimmt nicht. Der erste, der in Ostfriesland gedient hat, war Gagosoni. Und der ist da hingefahren oft. Da ging es ihm 10-mal schlechter als mir vor 2 Wochen. Und manchmal habe ich gesagt, Gagosoni, die kannst du jetzt nicht die Strecke da fahren, ne? Und seine Art so, springe ich eben da in die Kiste. So. Aber wisst ihr, jetzt will ich euch etwas sagen. Manchmal hat man nicht so gesehen, er war im Gottesdienst da, so, ne? Aber der hat nie so viel geschnackt. Und eines Tages, das weiß er gar nicht, also das kriegt er jetzt wahrscheinlich mit, wenn er da oben jetzt zuhört, aber und eines Tages treffe ich jemanden. Er sagte, bist du Sinto? Ja. Entschuldigung, dass ich so frage, aber du siehst ja auch, kein Problem. Bist du Christ? Ja. Kennst du Onkel Soni? Ja, sehr gut. Das war mein Engel. Dein Engel? Das war mein Engel. Warum? Der ist über Jahre immer zu mir gekommen und hat mir zu essen gebracht, hat gefragt, wie es mir geht, hat mich zum Arzt gefahren, hat mit mir gebetet, hat mir die Bibel ausgelegt. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Es kommt nicht darauf an, hier zu stehen, sondern es kommt darauf an, dass dein Herz an dem Ort, wo du bist, dass du da mit Jesus unterwegs bist. Und denke nicht, dass du zu gering bist. Ich rufe innerlich zum Herrn, dass er uns das schenkt, dass uns das groß wird. Es kommt nicht auf das an, was ich tue, sondern wie ich es tue. Amen. Ich möchte mit uns noch mal